You can find me.
Willkommen bei Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0.
Am Mikrofon sind
Louise Horvath
und Julia Grillmann.
Heute geht es ums Wasser.
Um Wissenschaft und Fiktion vom Nassen, vom Fließenden, vom Feuchten. Welcome. Diese Ausgabe von Super Science Me ist ein wilder Mix aus Wasseranomalien und Wasserpoesien. Diese Sendung lässt sich flussauf und flussabwärts und ins offene Meer treiben und folgt dabei Menschen, die sich vom Wasser inspirieren lassen. Zuallererst Rachel Carson.
During all this time, the continents had no life. There was little to induce living things to come ashore, forsaking the all-providing, all-embracing Mother Sea. The lands must have been bleak and hostile beyond the power of words to describe. Imagine a whole continent of naked rock, across which no covering mantle of green had been drawn, a continent without soil, for there were no land plants to aid in its formation and bind it to the rocks with their roots. Imagine a land of stone, a silent land, except for the sounds of the rains and winds that swept across it. For there was no living voice and no living thing moved over the surface of the rocks.
Das war ein Auszug aus The Sea Around Us von Rachel Louise Carson. Die US-amerikanische Biologin, gestorben im Jahr 1964, veröffentlichte 2 Jahre vor ihrem Tod das Buch The Silent Spring, ein zentrales Werk für die US-amerikanische Umweltbewegung der 60er Jahre. Mit ihrer Trilogie über das Meer hat sie Bestseller geschrieben. Sie lässt den wissenschaftlichen Blick zu einem träumerischen werden und beschreibt diese Welt der Ozeane, die bis heute zu einem großen Teil menschlich unerschlossen bleibt.
Rachel Carson did a wonderful job describing the emergence of life from the ocean, and her poetic description articulates nicely the general evolutionary trends. These processes have taken many, many millions of years to take place. Now, the rates of change because of human impacts are much faster, and environments are changing and organisms go extinct throughout the land and the ocean. From a geological perspective, in 10 or 20 million years from now, this period, the Anthropocene, will be marked in the sedimentary record as a layer of plastic and pollution, with evidence of mass extinction, like after an asteroid impact. Eventually, different organisms will evolve, and a different ocean state will emerge, but the ocean will still be there with its constant change, waves, tides, currents, and all.
Das war Adina Payton über Rachel Carson. Die Professorin am Institut für Meeresforschung der University of California in Santa Cruz hat mit Super Science Me über ihre Forschung gesprochen.
The Earth and the ocean, which covers 70% of the Earth's surface, is a dynamic planet. Everything is changing all the time, on many time scales and spatial scales. From fast processes like the waves creating sea spray through tides and storms, slow ocean currents and icebergs that melt, rebuilding of mountains and the erosion of, and all of these processes are linked and depend on each other. For example, The small phytoplankton in the ocean depends on phosphate that comes from land erosion and transported to the ocean rivers for growth. And the fish depend on these plankton, and we need the fish. I love to study these processes and interactions, basically to understand how the world works and what keeps it inhabitable, and also how we as humans are changing these processes.
Das Ziel der Arbeiten von Adina Payton ist es, anhand von Erdmaterial gegenwärtige und vergangene biogeochemische Prozesse zu untersuchen. Dabei geht es um Jahreszeiten, aber auch um Millionen an Jahren, um molekulare bis hin zu globalen Skalen.
"2050 is not such a far distant time. Likely it'll be much like today, although with less sea ice in the Arctic, higher sea level that would drown some coastal lands, and with less big fish and mammals, such as dolphins and whales."
Über den menschlichen, zerstörerischen Einfluss auf die Meere schreibt auch der Wissenschaftsjournalist Robert Kunzig in Mapping the Deep. Eine Empfehlung für jene, die sich eben für die Tiefen und das Unbekannte der Ozeane interessieren. "We ourselves, it is now clear, can change the ocean. It may be too large for us to grasp easily, but it is quite small enough for us to muck up. We have always caught as many fish as we could, always treated the ocean as a garbage can, but now there are more than twice as many of us there were half a century ago, and our technology is more efficient and our garbage more durable. Our newfound power to damage the ocean lends a special urgency to the work of oceanographers."
Auch physikalisch gesehen ist Wasser etwas ganz Besonderes. In der Physik gilt allgemein, dass jeder Körper bei jeder Temperatur ein bestimmtes Volumen hat. Ändert sich die Temperatur, ändert sich meistens auch das Volumen eines Körpers. Die meisten Stoffe dehnen sich aus, wenn sie wärmer werden, und ziehen sich bei niedriger Temperatur zusammen. Das ist auch bei Wasser erstmal so. Kühlt man warmes Wasser ab, verringert sich sein Volumen. Es zieht sich sozusagen zusammen. Bei 4 Grad Celsius angelangt, passiert aber etwas Eigenartiges. Hier hat das Wasser sein kleinstes Volumen und seine größte Dichte, ist also sozusagen bei 4 Grad Celsius am kompaktesten und schwersten. Kühlt man H2O noch weiter ab, dehnt es sich aber unter 4 Grad Celsius wieder aus. Also seine Dichte wird wieder kleiner und sein Volumen größer. Dieses Phänomen wird die Anomalie des Wassers genannt. Dieses Phänomen, also dass sich Wasser unter 4 Grad wieder ausdehnt, können wir alltäglich beobachten, weil wir wissen, Wasser dehnt sich aus, wenn es gefriert. Daher schwimmt Eis am Wasser bzw. bildet sich Eis an der Oberfläche eines Gewässers. Und daher zerreißt es Glasflaschen im Gefrierfach. Die Anomalie des Wassers bedeutet aber auch, dass es am Boden eines Gewässers nie weniger als 4 Grad Celsius hat. Und das bedeutet, dass es am Boden niemals gefriert. Nur so können Organismen über den Winter in einem Gewässer überleben. Die Anomalie des Wassers, dieses ungewöhnliche thermische Verhalten, ist also Bedingung für Leben im Wasser und daher womöglich Bedingung für die Entwicklung von komplexeren Lebensformen überhaupt.
Where is the place your body is anchored? Which body of water is yours? If I looked at a map of the place where I was born, it could be easy. But I was 4 years old when we moved for the first time. We would move 3 more times after that. In his essay, Mixed Race Superman, Will Harris writes that the mixed race person grows up to see the self as something strange and shifting, shaped around a lack. Is it that I've anchored myself to too many places at once, or to nowhere at all? The answer lies somewhere between. Over time, springing up from the in-between space, new shapes form. I am many mountains. I am many bodies of water, strange and shifting.
Die neuseeländische Lyrikerin Nina Mingya-Poles wohnt in London. Für Super Science Me liest sie heute Auszüge aus ihrem Essay Small Bodies of Water. In diesem erzählt sie von ihrer malayisch-chinesischen Kindheit und ihrer Migrationserfahrung anhand ihres Verhältnisses zu Wasser.
Since we moved back, I've taught myself not to be afraid of open water. There's no sand here, only pebbles and driftwood and shells. Everything scrapes against us, leaves a mark on our skin. Rocks, wind, salt. The cold hurts at first, but we push ourselves headfirst into the waves and come up screaming, laughing. I push away all thoughts of jellyfish and stingrays, the ones the orca sometimes come to hunt. The shore in sight, I float on my back and let the ocean hold me in its arms. Big, invisible currents surge up from beneath, rocking me closer. I dip my head backwards and there is tiny Makaro Island hanging upside down in my vision, perfectly symmetrical and green, as if it's only just risen out of the sea. The lady's pond is hidden in a meadow in the corner of Hampstead Heath. I go alone to find it one day during an April heatwave. I put my green swimsuit on under my clothes and pack my purple backpack, a towel, water, 2 peaches, and a Kit Kat. I pass the sign at the gate that says, "No men allowed past this point," and head down the gravel track towards the trees. I notice that a wooden bench where I've left my things is engraved with the phrase, "Reclaim the night." And suddenly I feel like I've reached a place that is a sacred part of many women's lives. Now it's a part of mine too. Here it is safe and wondrous for me to be alone. The sunlit pond is fringed with reeds and willows, and tiny blue dragonflies skim about the surface. Lowering myself down from the platform at the edge, I launch myself into the water too quickly. The cold shocks my skin, shoves air out from my lungs. I take deep breaths with my lips close together, trying to steady my heart. The water radical shui, radical number 85 out of 214, is one of the most common in written Chinese. It forms part of thousands of characters, most of them relating to water, such as snow, river, tears, to swim, to wash, to float, to soak. And there are some that don't directly relate, mostly verbs. To live, to exist, to concentrate, to mix, to strain. Scrolling through Pleco, the free dictionary app used by Mandarin language learners everywhere, I find so many water radical words that there could be enough for an entire language of water radicals. I begin to see it. It's an inherited language, one I've carried inside me all along. One where I'm no longer perpetually caught in between. It has no distinction between past and present tense, nor between singular and plural. As a result, it contains all the places I call home, as well as all my memories and all my names. I float, I strain, I swim.
Der Essay Small Bodies of Water von Nina Poles wurde in The Willow Herb Review veröffentlicht. Diese Zeitschrift versteht sich als Plattform für das Schreiben zur Natur durch Writers of Color. Initiatorin ist die Schriftstellerin und Umwelthistorikerin Jessica J. Lee, die in ihrem ersten Buch Turning im Jahr 2017 über ein Jahr des Schwimmens in 52 Seen in Berlin und Brandenburg schreibt.
Ein Jahr schwimmen, das heißt auch das ganze Jahr schwimmen, das heißt auch im Winter schwimmen. Luis, du bist eine Winterschwimmerin.
Ja, also am 1. April vergangenen Jahres habe ich begonnen zu schwimmen und bin eigentlich das gesamte Jahr über geschwommen und bin insofern fast ein bisschen traurig, dass der Winter zu Ende gegangen ist.
Weil jetzt ist nicht mehr so der Kick, jetzt gehen eh alle.
Das Wasser verändert sich von der Struktur und es ist nicht nur, dass wenig Menschen da drinnen sind, sondern es ist unglaublich klar, es ist sehr, sehr ruhig, die Geräusche verändern sich, die gesamte Schwimmerfahrung verändert sich.
Und wo gehst du schwimmen?
Am öftersten eigentlich in der Donau, in der Neuen Donau, der Alten Donau, Kaiserwasser, in der Lobau.
Was machst du, wenn dann das Eis an der Oberfläche? Ich meine, die neue Donau friert selten zu, aber doch auch manchmal. Was ist dann?
Ja, also dieses Jahr gab es einige Wochenenden, bei denen Eis auch auf der Oberfläche war. Ich sagte lachend dazu, ich habe mein Freizeitbeil, also eine kleine Axt, die ich mitgenommen habe, das Eis quasi aufgehackt habe, Platten rausgenommen habe. Und ich muss sagen, dieses Eis kaputtschlagen und auch diese Eisplatten hervorheben, zu werfen, all die Geräuschkulisse auch, die gerade beim Eisschwimmen dazukommen, ist Teil der Faszination auch für Winterschwimmen.
Wie lange bleibst du denn da drinnen und was verändert das denn mit dem Körper oder was macht das mit dem Körper?
Ich hatte immer das Gefühl, dass es sehr darauf angekommen ist, wie es mir persönlich ging, wie gut ich geschlafen hatte, aber auch wie sonnig es draußen war. Und muss zugeben, es gab manche Male, da bin ich hineingegangen und hatte das Gefühl, ich muss recht schnell auch wieder raus. Aber es ist durchaus vorgekommen auch, gerade bei Eis, dass ich auf die Zeit vergessen konnte, weil ich so sehr damit beschäftigt war, mal überhaupt das Wasser quasi frei zu bekommen, dass ich gar nicht sagen könnte, wie viele Minuten ich drinnen war. In der Regel versuche ich immer, auf meinen Körper zu hören. Es gibt so Daumen-mal-Pi-Regelungen in der Winterschwimm-Community.
Und was ist dann nachher? Dann kommt man raus aus dem eiskalten Wasser. Wie geht es einem dann?
Es ist ein Gefühl des Schmerzes, sehr intensiv. Man spürt seine gesamte, seine Haut, die Muskeln. Man tupft sich ab, rubbelt sich nicht ab, wie so ein Brennen. Und wir kennen das, wenn wir draußen quasi ohne Handschuhe im Winter spazieren gehen, dieses Gefühl bei den Händen, nur dass das den gesamten Körper betrifft. Und dann wird einem recht schnell warm, aber 10 Minuten später ungefähr kühlt der Körper auch wieder ab. Da kommt es dann schon dazu, dass man selbst auch zittert und da muss man sich langsam quasi wieder aufwärmen. Aber das Schöne am Winterschwimmen und am kalten Schwimmen ist, dass den Rest des Tages fühlt sich der Körper sehr, sehr entspannt an. Die Muskeln sind sehr entspannt und es ist ein großes Glücksgefühl auch tatsächlich.
Neben der Anomalie des Wassers besitzt das Wasser eine weitere Eigenschaft, die Leben auf der Erde überhaupt erst möglich macht, und zwar die sogenannte Kohäsion. Mit Kohäsion ist das Phänomen gemeint, dass sich die Moleküle im flüssigen Wasser ständig bewegen, die Substanz aber trotzdem zusammenhält. Ein Wassertropfen zum Beispiel nicht sofort in alle Richtungen zerfließt. Das ist den Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Wassermolekülen geschuldet. Die Kohäsion ist in der Natur extrem wichtig. Sie trägt etwa dazu bei, dass Pflanzen Wasser aufnehmen und transportieren können. Durch die Kohäsion bleibt die sogenannte Wassersäule in den Leitungsbahnen der Pflanze bestehen und die Wassertröpfchen können entgegen der Schwerkraft von den Wurzeln aufgenommen und bis in die Blattspitzen gelangen, wo sie wieder verdampfen. Kohäsion hat noch dazu mit der Oberflächenspannung von Wasser zu tun. Wo Wasser an Luft grenzt, ordnen sich die Wassermoleküle relativ regelmäßig an. Und sie sind wieder durch Wasserstoffbrückenbindungen mit Wasserschichten unter der Oberfläche verknüpft. So kommt es dazu, dass die Oberfläche von Wasser wie ein zarter Film wirkt. Das sieht man nicht zuletzt an den Wasserläufern, die die Oberflächenspannung nützen, um, wie ihr Name besagt, auf dem Wasser zu laufen. Thank you.
dans cette contemplation en profondeur, le sujet prend aussi conscience de son intimité. Cette contemplation n'est donc pas une Einfühlung immédiate, une fusion sans retenue. Elle est plutôt une perspective d'approfondissement pour le monde et pour nous-mêmes. Elle nous permet de nous tenir distants devant le monde. Devant l'eau profonde, tu choisis ta vision. Tu peux voir à ton gré le fond immobile ou le courant, la rive ou l'infini. Tu as le droit ambigu de voir et de ne pas voir. Gaston Bachelard, l'eau et les rêves. Et puis, quand on a vu tous les reflets, soudain, on regarde l'eau elle-même. On croit alors la surprendre en train de fabriquer de la beauté. On s'aperçoit qu'elle est belle en son volume, d'une beauté interne, d'une beauté active. Gaston Bachelard, l'eau et les rêves.
Im zweiten Teil dieses wässrigen Super Science Me erzählt die tolle Frischwasserökologin und Künstlerin Christina Gruber von ihrer Beziehung und Berufung zum Wasser und im Speziellen zur Donau.
Erste Erinnerung an die Donau sind irgendwie diese Sachen, Eislaufen in den Donauauen, dort halt Abenteuer, verloren gehen, wieder was finden. Jedes Jahr schaut es ganz anders aus. Dann habe ich das mal jahrelang vergessen, dass ich irgendwie das total gern hatte. Und dann war es im Studium, dass wir eine Übung hatten, die haben sich Hydrobiologie-Übungen genannt. Das war in meinem Studium zur Landschaftsarchitektur eigentlich. Wir waren in Lunz am See und stehen wieder in einem Bach. Und ich bin wieder dabei, dass ich Steine umdrehe und schaue, was hinten drauf für Tiere sind und wie spannend ich das gefunden habe. Und ich glaube, das war so der Triggerpunkt, wo ich dann, okay, das kann man als Beruf machen, es ist eigentlich perfekt. Waren diese Hydrobiologie-Übungen und dann habe ich ein Auslandssemester in Portugal gemacht. War dann ein Jahr lang in Portugal und habe dort in einer meeresbiologischen Station gearbeitet und es hat mir halt urgetaugt. Ich habe nur auf Oktopusse aufgepasst und gelernt, wie man die füttert, damit sie einem nicht aus diesem Aquarium raushüpfen. Genau, und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich mag jetzt Kunst studieren. Und bin dann zurückgekommen und habe Kunst studiert an der Angewandten in der Klasse für Landschaftsdesign, die sich jetzt ortsbezogen, also jetzt dann zur Klasse für ortsbezogene Kunst wurde, genau. Und habe dort lustigerweise jedes einzelne Projekt und jede einzelne künstlerische Arbeit hat irgendwas mit Wasser zu tun gehabt. Das war 2011 und da war die Thematik ziemlich stark mit der Lobau, dem Tunnelbau von der Lobau und was man machen kann. Und das eigentlich, wir haben uns so eine kleine, eigentlich Studenten haben sich zusammengetan und wir waren eine kleine Bewegung, die auch zu den ganzen Anhörungen eigentlich gegangen sind und das ist ein bisschen im Sand verlaufen. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht dieses künstlerische Projekt für das benutzen? Das einzige Problem war das Thema. von dem Semesterprojekt war der Nussberg. Und das ist überhaupt nicht in den Donauauen. Mein Plan für dieses Projekt war, weil ich es irgendwie lustig finde, erzähle ich es jetzt auch. Die Idee war, oder das Szenario, wenn der Tunnel kommt, dass die Donau nicht nur durch den Tunnel, aber grundsätzlich es sind zu viele Schiffe auf der Donau und wir haben zu viele, also eigentlich die Steine können nicht mehr runterwandern, also der Sedimentfluss in der Donau ist gestört. Es braucht irgendwie Managementmaßnahmen, dass von einem Kraftwerk zum nächsten die Steine transportiert werden. Und dann war die Idee, was könnte man tun, dass diese Steine runtertransportiert werden, weil jetzt holen wir die von anderen Ländern, also eigentlich weiter flussauf, flussab, und dann werden sie wieder flussauf transportiert und in den Fluss abgelassen. Warum das gemacht wird, ist, damit sich die Donau nicht zu sehr eintieft, weil eben diese Gesteinsschichten nicht fix sind. Es war schon so lange ein Fluss, dass es lauter Schotterschichten sind, und was passieren kann, ist ein Durchbruch, ein sogenannter. Und das könnte dann im ärgsten Fall wie ein Grand Canyon mäßiges Ding werden, und dann ist überhaupt kein Wasser mehr in der Donau und die Donau wird sich ja den anderen Flussarm suchen. Und jetzt war der Vorschlag, der geniale, dass man nicht einen neuen Wanderweg auf dem Nussberg macht, sondern den Nussberg Steinchen für Steinchen abträgt und in der Donau auch absetzt. Genau.
Neben der Anomalie des Wassers und der Kohäsion ist die sogenannte hohe spezifische Wärmekapazität des Wassers eine entscheidende weitere Eigenschaft für das Leben auf der Erde. Auch die hohe spezifische Wärmekapazität verdanken wir den Wasserstoffbrückenbindungen. Und im Grunde meint es nichts anderes, als dass Wasser seine Temperatur recht stabil hält. Im Vergleich zu anderen Flüssigkeiten, zum Beispiel diversen Alkoholen, muss man sehr viel Energie aufwenden, um Wasser zu erhitzen oder abzukühlen. Wasser ist somit ein Temperaturspeicher. Daher ist das Klima am Meer und an großen Gewässern milder. Und daher können alle Lebewesen, die vorwiegend aus Wasser bestehen, also zum Beispiel auch wir, ihre Temperatur stabil halten, ohne schnelle und große Schwankungen von heiß nach kalt zu unterliegen. Außerdem trägt die sogenannte Verdunstungskälte des Wassers dazu bei, die Temperaturen in Gewässern und in Lebewesen auszugleichen. Damit ist gemeint, dass wenn Wasser verdampft, der zurückbleibende, noch nicht verdampfte Anteil des Wassers abkühlt. Wenn wir zum Beispiel eine Windrichtung feststellen wollen und uns den Zeigefinger dazu in den Mund stecken, um ihn zu befeuchten und in die Höhe halten, dann darum, weil wir so besser feststellen können, woher der Wind kommt, weil eine Seite unseres Fingers abkühlt. Das ist die Verdunstungskälte. Sie kommt dadurch zustande, dass jene Moleküle in die Gasphase übertreten, die sozusagen am schnellsten sind, die am meisten kinetische Energie haben, und sie nehmen auch gleich einen Großteil der Energie und damit der Wärme mit.
Wir hören noch einmal Christina Gruber.
Das ist ein super Ausspruch, dass der Fluss ständig seine Geschichte neu schreibt und aber sofort wieder verwischt. Auf der einen Seite wird was abgetragen, auf der anderen Seite landet was an. Jeden Sommer, nach jedem Winter schaut der Fluss anders aus. Zurzeit ist das halt nicht mehr der Fall, weil wir die Flüsse begradigt haben, gerade in der Donau. Und genau, ich habe in meiner Arbeit, es war meine Diplomarbeit eigentlich auf der BOKU, habe ich rekonstruiert, wie die 150 Jahre vom Flussverlauf der Donau. Das war eben in den letzten 150 Jahren extrem und deswegen auch sehr spannend, sich nur die 150 Jahre anzusehen, weil die erste Donauregulierung war die zweite und daraus sind eben passiert so viele gute Sachen auch für die Stadt Wien so wichtig sind, wie zum Beispiel die Donauinsel. Es ist eben durch die zweite Donauregulierung passiert. Und was aber davor die Fälle waren, dass man einfach viel flexibler war und damit umgegangen ist, dass man nicht, also es gab keine Gewissheit. Du hast Brücken gebaut, wusstest du, die werden das nächste Jahr nicht da sein. Und das ist, kann man sich jetzt irgendwie nicht vorstellen und das finde ich total spannend. Und da gibt es halt die super coole Geschichte, dass die Geräte, die benutzt wurden, um den Donaurig, also die neue Donau zu baggern, sind die gleichen Geräte, die für den Suezkanal eingesetzt wurden, im Nil benutzt wurden. Und deswegen, das war halt, ich glaube, 5 oder 10 Jahre bevor die Donauregulierung war. Und diese Produkte, die genau die gleichen Maschinen sind, dann in die Donau kommen. Und seit dem Zeitpunkt haben wir in der Donau eine Muschelart, also eigentlich so eine Schneckenart, die halt aus dem Nil ist. Und man hat sich jahrzehntelang gefragt, wo die herkommt und wie die herkommt. Und dann war die war halt einfach auf einer Baggerschaufel. Und genau diese kuriosen Dinge, die halt passieren, weil der Mensch probiert, was zu richten und zu ändern, ich finde das super spannend. Und jetzt schauen wir halt, wie man das wieder fast ein bisschen zurückbauen kann, damit, weil da ist halt nur auf Sicherheit von Menschen Acht gegeben worden. Und die letzten 40 Jahre muss man halt irgendwie auch schauen, wie die Ökologie aussieht. Und da sind halt andere Lebewesen auch dabei. Genau, das ist jetzt eigentlich mein Job. Dass man schaut, wie man wieder alles ein bisschen besser verbinden kann. Genau, ganz konkret ist es zurzeit, sind es 2 Projekte. Das eine ist ein Repopulationsversuch, also eigentlich wieder eine gesunde Population herzustellen von Stören in Österreich, den sogenannten, also der Art Sterlet. Das ist eben ein Süßwasserstör, der auch an der Donau vorkommen kann. Ich bin da, habe das Glück, dass ich Teil sein kann von einem Projekt, das nennt sich Live Sterlet. Das ist ein EU-Projekt von der BOKU ausgehend. Genau. Und das leitet der Thomas Friedrich und ich unterstütze ihn dieses Jahr. Und wir tun dort eben direkt auf der Donauinsel, gleich bei der Reichsbrücke rechts runter, ist unsere kleine Versuchsstation, wo wir eigentlich jedes Jahr 30.000 Störe züchten. Kriegen die Eier aus Ungarn und ziehen sie dann so weit auf, dass sie groß genug sind, dass sie in der Donau auch überleben können. Und lassen sie dann halt frei. Der Stör ist irgendwie, und deswegen finde ich ihn auch so spannend, der kommt immer in unterschiedlichen Formen auch bei mir vor. Stör ist, kann man sich vorstellen, ein lebendes Fossil, ist eigentlich einer der ältesten Fische. Und er war einer der häufigsten Fische, oder nicht der häufigste, aber er war sehr prominent in der Donau, weil er einer der größten ist und eine super spannende Reise zurücklegt. Störe sind normalerweise, also für die Donau jetzt im Schwarzen Meer, also er braucht das Salzwasser und Süßwasser. Und eigentlich zieht er nur zum Laichen, also um Nachwuchs her, Nachwuchs zu zeugen, dann in das Süßwasser. Da zieht er den Fluss rauf. Und das war genau das Problem. Man hat halt immer mehr Kraftwerke gebaut und dann ist halt der Stör mal angestanden. Und gleich mal ein erstes war das Eiserne Tor, das in den 60er Jahren in Rumänien gebaut wurde. Und da war es dann halt unmöglich für den Stör weiterzukommen. Und seitdem gibt es halt auch keine Störe mehr in Österreich. Weil davor sind diese riesigen Störe, die bis zu 15 Meter lang werden können, das kann man sich nicht vorstellen, bis nach Melk und noch weiter, eigentlich fast bis nach Passau die Donau hochgezogen. Und da kann man sich dann voll gut vorstellen, wenn man so ein Bild von dem sieht, das schaut ein bisschen eben aus mit so Zacken, ist auch nicht nur aus Knorpeln, sondern knochenartiger Fisch, dass eben dieses drachenartige Wesen doch auch für ziemlich viel Aufregung gesorgt hat. Das ist auch so einer der Gründe, warum es ein bisschen noch mehr schützen müssen und warum man da auch, es gibt so eine ganze von allen Donauländern Abkommen, dass man gemeinsame Gesetze sich eigentlich entwickelt und eins davon ist eben der Schutz der Störe, weil er braucht 12 Jahre, bis er geschlechtsreif ist und kann aber eben auch, ich glaube, fast bis 100 Jahre alt werden. Wir haben auch wirklich so ein bisschen einen Bildungsauftrag, also wir fahren in unterschiedliche Schulen, haben so kleines ein Aquarium dann auch immer mit. Genau, man kann uns eben auch auf der Donauinsel besuchen. Heißt sie immer an der schönen blauen Donau. Für mich war die Donau irgendwie noch nie blau und immer eher so braun. Und ich liebe sie und ich bin sehr gern drinnen, aber oft ist die Farbe für mich nicht so ansprechend. Was ich aber eben so spannend finde, noch immer, ist, dass man eben nie weiß, was da drunter ist. Es ist einerseits gruselig, andererseits auch diese große Faszination. Beißt mich jetzt ein Wels oder weiß ich nicht. Was ist da eigentlich drunter? Und durch das Fischen, während man, also als Gewässerökologin muss ich eben auch immer wieder befischen. Das fand ich irgendwie eine schräge Methode, dass wir uns alles rausziehen müssen in unsere Welt sozusagen, was wir halt unter Wasser nicht sehen können. Und eine Idee, da sich anders dem anzunähern, ist eben, warum kann ich mir nicht ein Hilfsmittel nehmen, dass ich vielleicht besser meine Sinne schärfen kann und was höre, was ich eigentlich nicht sehen kann. Genau. Und da ist die Idee entstanden im Mississippi. Eigentlich, dass ich mit Unterwassermikrofonen aufnehme und da schaue, was man eigentlich alles raushören kann. Dort war die konkrete Situation so, dass ich wo der Golf von Mexiko, also dem Mississippi in den Golf von Mexiko mündet, im Delta total viel Erosion stattfindet, sogenannte Landloss. Das ist in so einem Ausmaß jetzt, dass sie pro Stunde fast ein Fußballfeld verlieren. Und es sind halt echt so Landmassen, die abgehen. Die Idee war, wie kann man eigentlich diese Stückchen, ja, das sind eigentlich lauter Fragmente, die man nie wieder sehen wird und auch nie wieder hören. Und ich habe halt begonnen, so eine kleine Sammlung, ein Archiv anzulegen von genau diesen herabrieselnden Sedimentmassen. Genau, und das ist eine ganze interaktive Karte entstanden, wo man halt jetzt noch diese kleinen Fleckchen hören kann. Das ist eigentlich das letzte Mal, dass man diesen Ort hören hat können. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert, bin draufgekommen, dass in Frankreich da relativ viel mit Unterwasseraufnahmen schon gemacht wird, aber meistens nur Daten ausgewertet werden. Auch bei uns an der Donau wird total viel Sediment aufgenommen, aber man hört sich nie an, wie sich das eigentlich anhört. Man schaut nur sich die Tonwelle eigentlich an, die Sinuswellen. Genau, seitdem habe ich begonnen, so mehr mit diesen Unterwassermikrofonen zu spielen. Und jetzt zur Zeit hängt auch eines in Linz an der Donau, das eben auch sendet stetig, wenn es funktioniert, also von einer Boje raus streamt es den Donaustrom ins Netz. Und so lassen sich halt auch total viele Dinge hören. Dort legen ganz viele Kreuzfahrtschiffe an und es ist abartig viel Lärm. Oh, auf der Wasseroberfläche hört man nichts davon. Und das finde ich genau diesen spannenden Punkt. Da ist was drunter, was wir nicht sehen und was nicht hören können. Und warum kann man das nicht ein bisschen mehr sichtbar machen? Und so die letzte Installation war dann auch, dass diese Unterwassertöne von der Linzer Donau dann in einem Wald in Linderbrunn waren. Total deplatziert. Und dann funktioniert es, weil da ist es jeder sofort, super laute Lärm, der mir eigentlich einen Tinnitus verschafft. So, ja, als Fisch hättest du das jeden Tag hier.
Auch ich bin in den Donauauen aufgewachsen. Und zwar in den Wiener Donauauen. Und auch ich teile die Liebe für diesen großen, grauen, braunen und blauen Fluss. Zum Abschluss hört ihr ein kurzes Radiokunststück über und vor allem gegen die geplante Lobau-Autobahn. Hashtag NoBau.
The raven sits on a thin branch on the fluttering elm tree on the corner Binsenweg-Schilfweg in the 22nd district, the outskirts of Vienna. In between its raucous calls, it produces rattling, guttural clicks. This is my favorite sound. This raven is actually a carrion crow, and it is the closest I will ever get to the wilderness.
Wilderness, a large, confused mass, a region. Uncultivated and uninhabited, an area essentially undisturbed by human activity,
a part of a garden devoted to
a neglected
wild
or abandoned area,
wilderness, an empty or pathless area or region.
There are no ravens in Vienna, not even here in the wilderness.
Da hat Emma sowieso angefangen mit dem Bau. Sind die Wasserwerke gekommen, etwa aus dem, wo wir immer dabei waren. Und die haben einen Einspruch gesagt, die haben Einspruch erhoben. Je weniger da Erdreich oder so dieses Gesteinsschichten dazwischen, desto weniger wird das Wasser gereinigt.
The Republic of Austria intends to build a motorway in the Lobau National Park. The planned motorway will cut into the conservation area and run under it through a tunnel.
Wild woman walk the forest dwellers, the woodpeckers. Wild woman walk the forest dwellers.
A motorway is planned to cross the Danube southeast of the city of Vienna. Two motorway tunnels are planned to go below it, go through the national park in its widest part, and reach the surface in a residence area in the northeast of Vienna.
Okay, but you're going to tell this to the ravens. See, you're laughing at this bad show. Not so long. Are they crying? No, don't flatter yourself. They have no such banal sentiments in their ancient dinosaur hearts. Their ancient dinosaur hearts.
Okay, but you're going to tell the ravens.
Their ancient dinosaur
hearts. The carrion crow on Schilfweg in the 22nd district of Vienna has got company now. Recently, wild boars have joined the crows and are roaming the small semi-urban wastelands, bold and unafraid. They leave traces in the mud, they venture on the small lanes between the houses, and they startle early joggers and neighbors.
And there are people organizing against motorway tunneling.
Look, 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 look.
Das war Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0 mit
Louise Horvath
und Julia Grillmeier.
Vielen Dank.
Diese sowie alle unsere Sendungen können als Podcast gehört und abonniert werden und sind im Archiv der Freien Radios unter cba.fro.at zu finden. Alle Infos zu dieser Ausgabe und Links zu unseren Gästen, der Meeresbiologin Adina Payton, der Poetin Nina Mingya-Pols und der Frischwasserökologin und Künstlerin Christina Gruber, sind unter o94.at zu finden, in der Beschreibung dieser Sendung und in den Shownotes der Podcast-Version. Das nächste Super Science Me gibt es am 14. Mai. 14. Mai, same time, same station, beste Welle, 94 MHz. Super Science Me.